Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior und an meiner virtuellen Seite sitzt heute Fiona. Herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein.
Ich kenne dich schon besser als du mich. Das ist ganz lustig. Und zwar aus dem Grund, weil du mir sehr regelmäßig in den letzten Wochen und Monaten in meinem TikTok-Feed eingespielt wurdest. Fand ich sehr witzig. Gut, da gibt es jetzt ein paar. Wir hatten auch schon ein paar vergangene Folgen zu Leuten, die auf TikTok aktiv sind, sei es Wir leben Steuern oder auch Olli nicht im Dienst, der über Steuerinhalte spricht. Aber du hast dich auf die Steuerberaterprüfung vorbereitet, sie inzwischen jetzt gerade auch aufgenommen. Du hast mir, als wir Terminvereinbarung gesprochen haben, hast du gesagt, oh, ja, aber bitte nicht vor der Prüfung. Kann ich natürlich nachvollziehen. Aber sie ist geschafft. Aber du hast tatsächlich mit TikTok auf TikTok per Livestream irgendwie gelernt. Fand ich super lustig und dachte ich, das muss ich mal verstehen, warum das so der Fall ist. Und deswegen freue ich mich, dass du auch Lust hast, mir das zu erzählen, warum du das gemacht hast und wie es dazu gekommen ist. Genau, das ist der Aufhänger und die Geschichte, warum ich dich gerne eingeladen habe. Aber vielleicht stellst du dich das, was ich noch nicht weiß oder was die Zuhörer noch nicht wissen, stellst du dich auch uns einmal vor.
Ja, gerne. Also ich bin Fiona. Fiona Hummel, kann man glaube ich sagen. Bei TikTok bin ich eher, habe ich eigentlich versucht, ein bisschen anonym zu sein, weil ich dachte, nicht so gerne, dass meine Kollegen und alle das mitbekommen. Aber ich glaube, jeder, der so auf TikTok unterwegs ist und sich für Steuern interessiert oder Steuerberaterprüfung insbesondere, der bekommt es vielleicht zwangsläufig irgendwann mit. Deswegen ist es, glaube ich, okay.
Genau. Es muss auch übrigens, muss ich dazu sagen, eine Kollegin hat mich heute darauf angesprochen, weil sie den Termin im Kalender gesehen hat. Also du bist da dann tatsächlich in der Steuerberatung nicht vollkommen unbekannt, bei denen zumindest unter 30-Jährigen vielleicht.
Ja, genau, vielleicht dann mein Chef, der dann ein bisschen älter ist, der hat es noch nicht mitbekommen, aber ja, genau, und ich mache wie fange ich jetzt am besten an? Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Kiel, schreibe da gerade meine Doktorarbeit und habe mich zwischenzeitlich aber dazu entschieden, die Steuerberaterprüfung abzulegen, weil ich eigentlich immer schon Steuerberaterin werden wollte und dann aber irgendwie eigentlich meine Doktorarbeit erst fertig schreiben wollte. Da gab es aber ein paar Umstände, warum das nicht geklappt hat. Und dann hatte ich ein Zeitfenster von einem Jahr, wo ich nicht so viel zu tun hatte und dachte, okay, ich mache jetzt die Steuerberaterprüfung, ziehe ich jetzt vor. Ich habe auch schon meine Praxiszeiten außerhalb der universitären Laufbahn erledigt quasi. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Dann mache ich das jetzt. Dann habe ich wenigstens was zu tun. Und weil ich dann aber dachte, das ist eigentlich, also ich mache eigentlich ganz gerne Content. Ich habe noch einen anderen Social-Media-Account, da geht es aber überhaupt gar nicht um Steuern. Und den wollte ich aber pausieren für die Zeit, weil ich dachte, so viel anderes drumherum macht nicht so viel Sinn oder lenkt mich eher ab. Deswegen habe ich dann gesagt, ich mache einfach meinen Account über die Steuerberaterprüfung, weil ich das selbst immer spannend bei anderen fand. Ich habe eigentlich fast so, also wenige gesehen, die das für die Steuerberaterprüfung gemacht haben, ja. Also die Vorbereitung darauf. Aber ich habe viele Juristen gesehen, die das auf Staatsexamen gemacht haben. Und dann dachte ich so, ich finde es super spannend, obwohl ich gar nicht das juristische Staatsexamen mache, das zu verfolgen. Vielleicht finden das ja auch welche interessant, bei mir zu verfolgen. Und so ist dann die Idee entstanden, dass ich das einfach bei TikTok teile, mein Weg quasi dahin. Und ja.
Es ist eigentlich, als ich damals die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht habe, war das Und ich schäme mich fast dafür, das zu sagen im NWB-Podcast, aber ich weiß nicht mehr, ob es das gibt, aber damals gab es so Tagebücher für die Steuerberater, für die Vorbereitung. Das war halt, damals war noch so mehr die Zeit, wo man geblockt hat und Texte geschrieben hat. Das fand ich damals aber auch schon spannend. Ich habe zwar nur die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht, aber ich fand das schon auch spannend. Da gab es immer so eine Handvoll Leute, die dann in Blogartikel darüber geschrieben haben, wie es ihnen so ergeht und ergangen ist und wie sie vorgegangen sind. Und letztendlich die Inhalte, die du jetzt auch gerade auf TikTok geteilt hast in den letzten Wochen, Monaten, so in Blogformat. Das heißt, das Format an sich, so authentischen Einblick aus der Praxis, das gab es auch schon vor vielen Jahren. Aber ich glaube, so in dem Form, in dem Format, so auf der Plattform, glaube ich nicht. Hat es denn funktioniert? Oder was war dein Hintergedanke? Einfach, dass du gerne den Content erstellst? Oder hast du gedacht, okay, damit kann man Reichweite aufbauen? Oder hast du Kontakt zu anderen gesucht, die gerade Mitleidensgenossen sind vielleicht und durch die Prüfung gehen? Und oder was war dein Hintergedanke? Oder hast du einfach nur gesagt, nö, irgendwas muss man ja machen?
Also ich glaube, so ein bisschen der Mix aus allem. Also ich mache, also das zum einen, dass ich gerne den Content gemacht habe, zum anderen, dass ich auch den Austausch nicht schlecht finde. Ja. Finde ich jetzt so nach der Prüfung ein bisschen schwieriger zu lesen. Also manche Kommentare kann ich mir momentan nicht durchlesen, weil ich möchte auch nicht, also keiner hat ja die Lösungen zurzeit und dann stehen da Sachen, nee, das war auf jeden Fall keine Ahnung, 1A USTG und man hat das selber nicht so gemacht und dann verunsichert das eher. Deswegen momentan kann ich dann nicht so gut interagieren. Aber ansonsten fand ich das immer ganz spannend oder auch den Austausch mit den anderen. Da waren auch einige jetzt, glaube ich, dabei, die auch selbst ins Examen gegangen sind oder auch die Erfahrungen von denen, die in den Jahren vorher im Examen waren oder vor ganz vielen Jahren im Examen waren. Da waren ja auch einige davon in meinen Kommentaren und das fand ich dann immer super spannend und hat mir auch selber dann weitergeholfen. Genau, das ist das eine. Glaube ich, ein bisschen Reichweite, dachte ich, kann man da vielleicht auch mit erzielen. Also das war natürlich auch irgendwie ein Faktor. Das ist jetzt, also ich meine, jetzt auf deiner For You war ich ja dann scheinbar öfter. Und also ich glaube auch bei welchen, die vielleicht so sich sehr da nischig für interessieren auch. Aber natürlich bin ich jetzt nicht extrem viral gegangen. Das war aber auch eigentlich nicht mein Ziel. Also ich hätte das jetzt auch nicht schlimm gefunden, aber es war jetzt nicht mein primäres Ziel, genau.
Also ich muss man auch dazu sagen, ich glaube, es ist in der Branche natürlich ist das irgendwie spannend, aber die breite Masse der Bevölkerung interessiert sich wahrscheinlich weniger für die Steuerberaterprüfung. Aus nachvollziehbaren Gründen irgendwie, da gibt es spannendere Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Aber es ist trotzdem ja für dich eine super spannende Netzwerk, gerade wenn du sagst, es ist in einigen, also wenn da so Kontakte entstanden sind und Austausch, also Kontakte und Netzwerk, es hilft ja immer mal, sei es nun für irgendwie Karriereschritte, sei es nun für Kooperationen und was ich auch immer mehr merke, ist auch bei fachlichen Austausch irgendwann, wenn man dann da irgendwo vorsitzt und dann kennt man doch noch jemanden, von dem man zufälliger weiß, dass der sich um, keine Ahnung, Gemeinnützigkeit für irgendwas kümmert, dass man da mal nachfragen kann. Also das Netzwerk, das hat man früher halt anders aufgebaut, indem man irgendwie auf den Steuerberatertag oder Steuerberaterkongress gegangen ist. Aber Netzwerk, speziell in der Branche, ist ja, das ist ja wirklich ein Wert, den man auch dauerhaft irgendwie hat. Und gut, du hast es halt online aufgebaut. Das Erste, glaube ich, was ich von dir gesehen habe, war, wie du selber gelernt hast. Also du hast letztendlich, keine Ahnung, Gesetze markiert. Wo ich dann auch dachte, gut, das würde ich mir jetzt nicht stundenlang anschauen, wie jemand anderes irgendwie in Gesetzen blättert und so. Aber es waren gar nicht so wenig. Es waren ja immer doch ein paar da. Und da dachte ich, mein erster Gedankengang war, das ist smart, weil ich habe immer das Problem, dass so dieses Commitment, ich setze mich jetzt hin und tue was, fällt mir schwer. Und ich habe immer angefangen, das einen Freundeskreis zu erzählen, damit die dann wissen, dass ich das mache und mich dann natürlich auch fragen und so, sondern dass ich mich so ein bisschen unter sozialen Druck setze, dass ich es dann auch tatsächlich tue. Und das war der erste Gedanke, den ich hatte, als ich es gesehen habe. Da dachte ich, das ist smart. Wenn du das öffentlich machst, dann erwarten die Leute ja in gewisser Weise, dass du dann da auch dann da bist. Und das sorgt vielleicht schon mal dafür, dass du dich ein bisschen zügiger dann da auch dran setzt und arbeitest. Das war mein erster Gedanke, den ich hatte. Ist denn da inhaltlich auch wirklich ernsthaft was passiert für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben? Klar, du hast auch so ein bisschen erzählt und Fragen beantwortet. Aber so eine Lernsession live auf TikTok, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also diese Study with Me Livestreams, die habe ich relativ, stimmt, die habe ich am Anfang relativ öfter gemacht, zum Ende hin relativ wenig, als ich dann da meinen Kurs hatte, weil dann hatte ich nicht mehr die Zeit dafür. Aber gerade so, wenn man sich während der Arbeitszeit oder als ich noch normal gearbeitet habe und nur am Wochenende oder nach der Arbeit gelernt habe, da habe ich das öfter gemacht. Und da war das dann immer, also es gibt ja so, ich weiß nicht, ob du die kennst, so eine Pomodoro-Technik. Das ist so eine Lerntechnik, dass man irgendwie 20 Minuten oder 25 Minuten lang lernt und dann macht man 5 Minuten eine Lernpause. Und das habe ich auch bei anderen gesehen, die so solche Livestreams gemacht haben. Und dann dachte ich genau das, was du gerade gesagt hast. Aber wenn ich jetzt hier zu Hause sitze, dann nehme ich mein Handy, gucke bei TikTok selbst Videos an und mache irgendwas anderes. Oder, oh nee, ich müsste mal wieder staubsaugen oder weiß ich nicht was. Und lenke mich ab. Und dann, wenn ich aber mein Handy kann ich nicht verwenden, wenn das gleichzeitig da steht und mich als Livestream filmt. Und dann dachte ich so, eigentlich eine gute Idee, mich nicht so leicht ablenken zu lassen. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Bei den ersten Malen war ich ultra aufgeregt, weil man ja sonst Videos aufnimmt und dann gleichzeitig die schneiden kann, wie man möchte. Da habe ich jetzt was gesagt, was irgendwie nicht so, was ich nicht so gut ausgedrückt habe. Dann schneidet man das nochmal und dann macht man es nochmal neu. Beim Livestream ist natürlich alles sofort draußen, was man sagt. Aber das ging dann auch. Irgendwann gewöhnt man sich daran. Und ich fand ich habe das dann so gemacht, dass ich quasi diese Pomodoro-Technik angewandt habe, habe ich, also später hin habe ich dann ein paar bessere Techniken gefunden, wie man das dann kommunizieren kann, auch mit denjenigen, die dann in das Livestream kommen, weil wenn da einfach nur jemand ist, der Gesetze markiert, wie du das gesehen hast, oder oder meine Griffregister einsortiert habe oder sowas, habe ich dann auch teilweise gemacht. Da denkt man kurz so, was passiert hier gerade? Und dann habe ich aber so an der Seite aufgeschrieben, von dann bis dann lernen wir, dann ist 10 Minuten Pause, dann lernen wir wieder. Und dann gab es tatsächlich auch welche, die gleichzeitig parallel mit mir gelernt haben, weil sie eigentlich auch bei TikTok hingen und eigentlich auch lernen wollten. Die haben dann ihr Handy einfach in die Ecke gestellt, also so stelle ich mir das vor, also dass sie das dann so gemacht haben und dann parallel mit mir gelernt und dann in den Pausen auch eine Pause gemacht und das dann so für manchmal mehrere Stunden lang. Das klingt irgendwie, glaube ich, komisch, da habe ich mich auch teilweise gefühlt, aber dann irgendwann war das so der Learn-Rhythmus und sonst hätte ich, glaube ich, gar nicht so viel, vielleicht so viel Disziplin gehabt, dann so lange auch daran zu sitzen und das zu machen. Ja.
Das heißt aber, es hat auch nicht mehr abgelenkt. Also es hat, würdest du unterm Strich schon sagen, es hat mehr geholfen, als es abgelenkt hat, weil das ist das, was ich mir denke, so gut. Ich sehe dann die Kommentare und nur weil du das irgendwo hinschreibst oder am Anfang hast du ja auch erstmal gelernt, es wird mich wahnsinnig ablenken. Die ganzen Kommentare und wer auch immer da gerade was, das ist halt das Internet. Irgendjemand erzählt immer gerade irgendwas. Und wenn ich das live durchlaufen sehe, dann würde mich das extrem ablenken, und nicht unbedingt dafür sorgen, dass ich besser lerne dadurch.
Ja, das war eigentlich ganz okay. Also erstmal, ich habe es immer so weit weggestellt, ich trage eigentlich eine Brille und dann konnte ich sowieso nicht lesen, was steht. Das war schon mal ein Vorteil, weil so konnte ich nicht sehen, was geschrieben wurde. Ich habe es manchmal so aus dem Augenwinkel gesehen, aber wenn man dann so wirklich beim Lernen dabei war, dann war das echt so, dass ich das gar nicht mehr wahrgenommen habe, dass da irgendwas geschrieben wurde. Und dann habe ich mich immer auf die Pause gefreut, weil dann wusste ich beantworte in der Pause die Fragen und dann hatte ich ja auch jemanden, mit dem ich mich nochmal so austauschen kann. Irgendwie, das war eigentlich ganz gut.
Es klingt am Ende, klar, sagst du selber, es klingt so ein bisschen komisch als erstes, aber auf der anderen Seite dann wieder auch nicht, weil sich zu Lerngruppen zusammenzufinden, früher hat man sich halt in den Raum gesetzt, jetzt setzt man sich halt in den virtuellen Raum und dann hat man einen ähnlichen Rhythmus und hat dieses Commitment-Partner und letztendlich ist vieles gleich. Und wenn du sagst, oh, der Kommentarbereich ist gerade anstrengend, so ging es mir zumindest in der Uni-Zeit auch immer so. Es gab immer die Leute, die nach einer Klausur immer noch alle Aufgaben besprechen wollten. Und ich so, seid ihr wahnsinnig, jetzt kann ich nichts mehr ändern. Jetzt will ich das auch nicht mehr wissen. Aber diese Gespräche finden ja auch statt, wenn ich vor Ort einfach aus einer Klausur rausgehe. War ich auch immer der Erste, der eher weiter weggegangen ist, weil ich das überhaupt nicht kann, über Dinge, die ich jetzt nicht mehr ändern kann, noch weiter zu reden. Ist mir dann tatsächlich auch egal, ob ich gerade zufälligerweise die richtige oder die falsche Antwort hatte. Ich will darüber einfach nicht mehr reden, weil ist jetzt durch und muss man nicht mehr beitreten. Aber genau das Gleiche hast du jetzt ja gerade auch, nur halt im Kommentarbereich. Finde ich dann schon irgendwie sehr, sehr, sehr lustig. Wie ist es denn insgesamt gelaufen? Ich weiß, die Frage ist doof, weil du die Ergebnisse auch noch nicht hast und mündliche natürlich auch noch aussteht, aber muss man natürlich jetzt fragen, war diese Art der Vorbereitung, ist es zu empfehlen?
Also, das habe ich mich auch tatsächlich vorher gefragt, ob es sinnvoll ist, auch mit TikTok zu lernen oder auch meinen Weg auf TikTok zu
Ja.
teilen. Weil ich hatte dann auch vorher ein bisschen recherchiert, ob das andere schon gemacht haben. Und ich hatte alle, die ich irgendwie gefunden habe, auch auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer, die sind durchgefallen. Also ich hatte kaum jemanden gefunden, der bestanden hatte. Und dann dachte ich so, oh, vielleicht ist das auch gerade nicht so eine gute Idee, das zu machen, weil es gerade dann vielleicht zu viel ablenkt oder
Ja.
ich weiß es nicht.
Und
Aber da war ich so.
weil ich wahrscheinlich auch nicht jetzt nicht der Erste bin, der gerade fragt. Es werden ja ein paar mehr Leute mitbekommen haben, dass du gerade geschrieben hast. Das ist ja, also ich weiß jetzt nicht, wie bekannt das bei welchen Leuten ist, aber du wirst zu der Person gehören, von der dann doch ganz, ganz viele wussten, dass du gerade schreibst.
Ja, genau. Jetzt habe ich den Anfang deiner Frage nicht verstanden. Oder deines, was du
Ja,
gesagt
also es ersetzt.
hast.
Ja, und es setzt dich halt auch unter Druck, ehrlicherweise, wenn das ganz viele Leute wissen. Du bist ja aufgrund von deiner Öffentlichkeit, wirst du wahrscheinlich zu denen gehört haben, bei dem bemerkenswert viele gerade wussten, dass du jetzt gerade schreibst. Und manchmal, wenn es dann nicht so läuft, wie man es jetzt vorstellt, dann will man danach ja nicht unbedingt darauf angesprochen werden, weil dir werden es ja wahrscheinlich schon ein paar mehr gewesen sein, als ich jetzt gerade.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das haben einige mitbekommen und ich werde auch, also ich wurde bestimmt schon 25 Mal im richtigen Leben gefragt, wie ich die Prüfung lief. Aber das ist natürlich auch total spannend, also eine total spannende Frage. Und also ich würde die ja auch jedem stellen, den ich kenne, der die Prüfung
Ja.
geschrieben hat. Deswegen, also wie es gelaufen ist, würde ich sagen, ich habe immer gesagt, nicht ganz so gut, wie ich gehofft habe. Ich kann nicht sagen, ob ich bestanden habe oder nicht. Ich glaube, also ich kann das sowieso schlecht einschätzen. Auch in allen Probeklausuren war das so. Manchmal dachte ich, es lief voll gut und dann lief es überhaupt nicht gut. Dann dachte ich, das lief jetzt gar nicht und dann lief es doch okay. Also ich kann es nicht wirklich einschätzen. Was ich aber leider sagen kann, ist, also der erste Tag war, ich war so aufgeregt. Also das hätte ich überhaupt nicht. Also doch, ich habe es schon irgendwie vermutet, aber es war dann doch noch stärker, als ich vermutet habe. Ich habe schon viele Prüfungen also in meinem Leben geschrieben und ich glaube, so aufgeregt war ich noch nie, weil der irgendwie ja auch der ganze Sommer als Druckaufbau vorliegt, dass man dann
Ja,
so viel
ja.
Druck am Ende auf diese eine Prüfung legt. Und ich wusste, also ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich scheitere, dann scheitere ich an meiner Prüfungsangst. Und das würde ich jetzt auch sagen, dass wenn ich gescheitert bin, dann lag es auf jeden Fall an meiner Prüfungsangst, weil ich einfach zu
Ja.
aufgeregt war. Und dann, ja, lief der erste Tag nicht so gut. Das war dann so doof, weil ja, am nächsten Tag ging es ja dann weiter. Die zweite Klausur lief dann aber ein bisschen besser. Da bin ich aber nicht ganz fertig geworden. Deswegen ist das ja auch so ein Faktor. Weiß man jetzt
Ja.
nicht, ob das dann vielleicht was bedeutet. Der dritte Tag, würde ich sagen, da war es am wenigsten, wo ich weiß, ob es jetzt richtig oder falsch war. Also entweder habe ich es richtig gemacht und dann lief die gut. Aber wenn ich das nicht richtig gemacht habe, dann lief sie nicht gut. Also ich kann so, ich würde sagen, 65% glaube ich habe, oder 70% glaube ich habe bestanden. 30% ist so, könnte auch nicht gereicht haben. Aber mal gucken.
Das, ich wollte sagen, das ist schon mal besser als der Durchschnitt, weil der Durchschnitt der Bestehensquote ist ja eher in die andere Richtung, 60, 40, 70, 30. Und wie ist jetzt rein praktisch der Ablauf? Du hast jetzt geschrieben und jetzt hast du offensichtlich die Ergebnisse ja noch nicht. Wann kommen die und wie ist das mit der mündlichen danach? Und ja, erzähl mal, weil das wissen ja viele auch nicht, die sich bisher noch nicht innerlich damit auseinandergesetzt haben.
Genau, das ist je nach Bundesland unterschiedlich. Ich habe in Schleswig-Holstein geschrieben und da ist es in der Regel so, dass die Ergebnisse in der Woche vor Weihnachten kommen oder also so kurz
Schön,
vor
schön.
Weihnachten, genau, als Weihnachtsgeschenk. Also Weihnachten ist so oder so nicht so ganz gut dieses Jahr. Also entweder muss man lernen oder man ist durchgefallen. Ich glaube, ja,
Ja,
das ist
schön.
dann so. Genau, und dann mit den Ergebnissen kommt dann so meiner Kenntnis nach auch also wenn es gereicht hat, dass man zum Mündlichen zugelassen wird, das ist bei einer 4,5 im Schnitt der Fall, dann hat man die mündliche Prüfung und die kann zwischen Januar und März liegen. Soweit ich weiß, liegt die in Schleswig-Holstein auch tendenziell eher im Januar, Februar als später.
Ja,
Oder ich.
das hatte ich dir eben in der Vorbesprechung auch schon gesagt, ich habe heute schon mit ein paar Leuten gesprochen, die gerade auch geschrieben haben und auch einige aus Bundesländern, und die haben gesagt, gerade bei so, ich würde mal sagen, niedrig frequentierteren Bundesländern, wo es einfach nicht so viele Leute gibt, die das die Prüfung schreiben, man bist halt ein bisschen früher dran. Und in anderen, keine Ahnung, Köln oder so, in die Kammer Köln, da ist man potenziell dann auch eher mal später dran. Was ja fast unfair ist, wenn man dann ein, zwei Monate mehr Zeit hat zum Lernen. Auf der anderen Seite, du hast auch ein, zwei Monate länger Zeit, dich verrückt zu machen und dich dem Stress auszusetzen. Also ich persönlich wüsste nicht, was ich lieber hätte, aber daran hängt es wohl so ein bisschen, wie viele denn da die Prüfung schreiben.
Ja, obwohl, also ich habe, glaube ich, vor 2, 3 Tagen habe ich ein Video gemacht und gefragt, wann dann in den anderen Bundesländern die Ergebnisse kommen. Und ich glaube, aus Brandenburg, das haben auch super wenige, also schreiben nicht so viele, ja. Die bekommen auch ihre Ergebnisse super spät. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber bei NRW habe ich auch gehört, dass die super spät sind, weil die so viele sind. Aber ja, ich weiß auch nicht, weil, also ich würde am liebsten meine Ergebnisse gar nicht bekommen. Aber braucht man natürlich irgendwann.
Du kriegst einen weißen Zettel, den hängst du aber falsch rum an die Wand, dann weißt du nie, ob eine Urkunde draufsteht oder.
Aber das, also in der Uni habe ich das auch immer so gemacht. Ich habe meine Ergebnisse nie angeguckt. Erst im Zeugnis habe ich meine Noten gesehen. Weil es echt. Aber das geht ja hier nicht, weil man muss ja noch die mündliche machen. Wenn man die nicht machen müsste, dann würde ich einfach sagen, sagt mir nur, ob bestanden oder nicht. Obwohl, beim, ja.
Wie geht's denn einmal für dich mit deinem Content weiter? Wenn du im März wirst du ja wahrscheinlich durch sein mit allem. Entweder durchgefallen, gut, dann könntest du jetzt sagen, jetzt hast du so viel Reichweite aufgebaut, jetzt gehst du noch ein zweites, wenn das Content an sich vielleicht sponsert, ja, Dr. Endres, Knoll, wen gibt's noch, Banners, irgendwelche Vorbereitungskurse dafür, dass du das regelmäßig dokumentierst. Aber ich wünsche es dir natürlich nicht, dass du es nochmal versuchen darfst, musst. Hast du da dir schon Gedanken gemacht, was du mit dem Content machst? Ist das dann nur noch Leben aus dem Alltag einer Steuerberaterin? Wobei auch das ja, du bist ja gar nicht, arbeitest ja gerade gar nicht in der Steuerberatung, sondern als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Genau, hast du da Pläne?
Ja, also erstmal, der Weg bis zur mündlichen ist ja noch lang. Den werde ich auf jeden Fall.
Ein halbes Jahr Content, ja.
Genau. Und dann, also ist jetzt mein Ziel, dann meine Doktorarbeit fertig zu schreiben, erstmal. Und das wird auch auf jeden Fall, also höchstwahrscheinlich bis November nächsten Jahres ungefähr dauern. Ja. Das werde ich dann weitermachen als Content quasi. Das habe ich auch davor ein bisschen gemacht, aber nicht so intensiv. Also ich habe immer mal so ein paar Updates über meine Doktorarbeit gegeben, aber genau, die ist leider auch nicht direkt im Steuerbereich, sondern im Bereich Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung, aber so, ja. Also Bilanzierungsteil.
Ist noch themennah zumindest, ja.
Genau. Darüber werde ich auf jeden Fall ein bisschen berichten, und dann geht es natürlich auch beruflich für mich in eine andere Richtung. Also wenn ich mit meiner Doktorarbeit fertig bin, bin ich dann auch fertig mit meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter-Dasein, und es wird höchstwahrscheinlich nicht in der Wissenschaft weitergehen, sodass ich dann also im besten Fall als Steuerberaterin irgendwo anfangen werde. Oder also ich denke nicht, dass ich mich unmittelbar selbstständig machen möchte, deswegen werde ich dann erstmal irgendwie Steuerberaterin, und ich glaube, da gibt es noch einiges an Content-Ideen dann irgendwie, vielleicht dann irgendwann richtiger in Richtung Steuer-Content gehen, also über Steuerthemen sprechen oder vielleicht auch über die Vorbereitungsthemen, also mehr so Richtung Lehre als Praxis sozusagen. Ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Weil ich finde, das ist auch so ein, ich habe jetzt die Vorbereitung komplett selbst finanziert, und ich finde, das ist echt, das habe ich auch immer wieder in meinen Kommentaren, warum die Kurse so teuer sind. Ich meine, das ist ein Marktmechanismus, wahrscheinlich gibt es nicht genug Anbieter, die sich im Preis bekämpfen, dass sie die Preise senken müssen. Und das ist dann so, vielleicht irgendwie auch ein kostenloses Angebot schaffen, wo man sich jetzt nicht vielleicht vollständig drauf vorbereiten kann, aber so bestimmte Themen, die man vielleicht nicht verstanden hat oder so, sowas könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, in die Richtung zu gehen. Aber mal gucken, erstmal einen Schritt nach den anderen.
Also ich habe es irgendwann in der Folge schon mal erzählt, ich habe die Prüfung nie geschrieben, aber ich habe schon mal einen Kurs bezahlt. Dann aber schon ein halbes Jahr vorher gemerkt, okay, das wird wahrscheinlich nichts, also muss ich dem guten Geld nicht auch noch gute Zeit hinterher werfen, wenn ich weiß, das wird wahrscheinlich sowieso nichts, vor allen Dingen aufgrund von wie viel Zeit ich mir frei nehmen konnte, um das zu machen. Aber deswegen kenne ich zumindest den Prozess bis rein in den Kurs und wie das dann abläuft. Und was für mich ehrlicherweise auch ein Riesenthema war, ist, wie um Himmels Willen finde ich eigentlich den richtigen Kurs? Und die, weil da gibt es ja auch so wahnsinnig viel. Und ich habe mich irgendwann entschieden und danach haben mir dann alle Steuerberater was ganz anderes geraten und dann war ich verunsichert. Und ich glaube, da gibt es vieles, was so in die Richtung geht von dem, was du angesprochen hast, wo ich würde mal sagen, Leute, die sich mit der Prüfung beschäftigen, durchaus gerne an die Hand genommen werden, weil das ist, ich meine, irgendwo 10.000 Euro zu investieren, macht man jetzt ja auch nicht so ganz spontan, sondern da denkt man dann doch lieber mal ein bisschen länger drüber nach. Und ja, ärgerlich ist es, wenn man sich dann entscheidet und danach feststellt, anders wäre besser gewesen. So. Hast du da Best Practice? Wie bereitet man sich am besten vor? Ich meine, du kennst ja dich ja wahrscheinlich über den Mechanismus der Prüfung und Prüfungsvorbereitung gerade wahnsinnig gut aus, weil dadurch kriegst du ja auch ganz viele Fragen. Selbst wenn du dich vorher nicht auskanntest, dann ist ja allein durch den Austausch rund um den ganzen Prozess des Weges hin zur Prüfung, kennst du dich wahrscheinlich jetzt gerade besser aus als irgendjemand anderes, in dem Bereich zumindest.
Ja, vielleicht stimmt das. Also ich muss sagen, ich habe mich relativ wenig vorher informiert. Ich habe einfach, weil ich hatte auch Angst, dass ich dann in dem Dschungel von den ganzen Kursen, die es so gibt, mich verliere, habe ich einfach mein einer Chef aus meiner Praxiszeit, der hat gesagt, er hat den Kurs besucht. Mein Papa Steuerberater, der hat den Kurs besucht. Und dann war ich so, die haben alle erzählt, das ist der Kurs, den ich nehmen soll. Dann nehme ich den jetzt einfach und informiere mich gar nicht, was es noch gibt. Ich habe den Kurs, ich weiß nicht, ob das... Das ist keine Werbung, ich habe den Kurs von Dr. Hutecker, vom Steuerseminar Dr. Hutecker besucht. Das ist in Kiel direkt, wo ich ja auch beruflich tätig bin. Und deswegen hat das sich total gut angeboten und ich habe mich da auch echt, eigentlich ganz wohl gefühlt. Ich kannte aber das andere Angebot gar nicht, bevor ich mich angemeldet hatte. Deshalb habe ich auch, ich wurde immer super oft auch in den Kommentaren gefragt, ja, welchen Kurs hast du gemacht? Wie lange hast du dich vorbereitet? Wann hast du angefangen? So da diese ganzen klassischen Themen, die man sich so stellt, wenn man darüber nachdenkt, ob man Steuerberater werden möchte oder in die Vorbereitung gehen möchte. Und deshalb habe ich da auch mal gefragt, was andere für Kurse besucht haben und einfach mal so gesammelt, weil ich kann mir ja vorstellen, dass jetzt jemand, der aus München kommt, vielleicht nicht so gerne nach Kiel fahren möchte, um da einen Kurs zu besuchen, obwohl es auch manche gibt, die gerade weg wollen von ihrem Wohnort, weil sie dann so ein bisschen raus sind aus allem. Ja. Und ich glaube, ein Fehler kann es sein, zu viele Kurse durcheinander zu buchen. Also das, glaube ich, habe ich von manchen gehört, die ich dann auch kennengelernt habe, die vielleicht im zweiten, dritten, vierten Versuch sind, die dann am Anfang gesagt haben, okay, ich buche jetzt alles, was es gibt, weil ich möchte ja nicht unvorbereitet sein sozusagen. Aber ich glaube, dadurch ist man vielleicht dann eher verunsichert oder bekommt das dann nicht alles hin und dann ist man verunsichert, weil man nicht alles geschafft hat, was man eigentlich schaffen wollte. Und ich glaube, da kann man sich auch richtig verlieren. Deshalb, glaube ich, ist das, vielleicht ist es auch nicht der richtige Weg, wie ich es gemacht habe, einfach gar nicht informieren und einfach eine Sache machen, weil es gibt vielleicht auch Sachen, die für mich individuell besser gewesen wären bei einem anderen Kurs. Aber auch nicht zu viel, weil ich finde, das machen fast alle Anbieter so. Die spielen natürlich so ein bisschen mit der Angst der Kandidaten und indem sie versuchen, denen was zu verkaufen. Also, man muss 3 Jahre vorher anfangen, weil sonst schafft man das nicht. Und sowas wird ja oft auch suggeriert. Und das ist, glaube ich, da muss man so ein bisschen aufpassen zwischen, ich mache nicht zu wenig. Und ich mache aber auch nicht, ich lasse mich nicht von meiner Angst leiten, dass ich alles machen will und dann nichts hinbekomme.
Es ist, ich glaube, deswegen ist die Auswahl auch so schwer, weil es gibt ja wenige Leute, die erfolgreich 3 Kurse parallel besucht haben, sondern es kann ja jeder nur irgendwie von seiner persönlichen individuellen Erfahrung, es wird ja niemanden geben, der alle Kurse, die es gerade gibt, mal getestet hat inhaltlich und ausprobiert hat, wie es dann läuft, weil macht man ja nicht. Das ist so, wenn ich ein anderes großes Investitionen, ein Auto kaufen würde, dann kann ich aber mal rumfragen und dann gibt es objektive Testberichte, was haben ganz viele gemacht und es gibt auch, jeder hat irgendwie auch schon mal 2, 3, 4 unterschiedliche Autos gehabt und hat so ein bisschen Erfahrungsberichte, aber das ist ja wirklich eher so eine Entscheidung, die trifft man einmal in seinem Leben, vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal, aber häufiger dann ja auch nicht. Und ich glaube, das ist schon auch nicht so verkehrt, einfach jemanden zu fragen, der das schon erfolgreich gemacht hat, wie war es bei dir, was hast du gemacht und kannst du das empfehlen? Und weil es kann halt niemanden geben, der das objektiv das ganze Angebot einmal durchprobiert hat. Und ich weiß nicht, ob ich dann der Person unbedingt trauen würde, wenn da jemand 5 Kurse hätte besuchen müssen.
Stimmt. Ja.
Wie ist das mit den ganzen Kontakten? Du hast auch gesagt, du hast schon viel Kontakt gehabt, Cars, viel auch Livestream und direkt live Fragen und auch Kommentarbereich. Hattest du auch generell so, ich würde mal sagen, engeren Austausch? Und dann mit wem? Gab es tatsächlich Anbieter, also ich als Seminaranbieter, Vorbereitungsanbieter, hätte dir inzwischen schon lange geschrieben und gesagt, hey, wenn du uns empfiehlst, dann kriegst du hier eine Provision. Oder aber auch als Arbeitgeber, du präsentierst dich ja schon dann irgendwie als jemand, der potenziell irgendwie als zukünftige Mitarbeiterin in Frage kommt und so. Gab es auch irgendwie so eine Art von Austausch oder nur von Leidensgenossen?
Also ich habe jetzt keine Anfrage von einem Anbieter bekommen.
Hier bitte an alle Anbieter, das wäre die Chance gewesen.
aber ich habe, also ich muss sagen, ich habe irgendwann auch mal ein Video gemacht, so DMs beantworte ich kaum, weil ich da auch nicht hinterhergekommen bin. Die habe ich aber bis heute nie beantwortet. Also falls diejenigen das hören, können sie mir nochmal schreiben. das war von einem, ich glaube, mittelständischen Steuerkanzlei, die da irgendwie gefragt haben, ob ich irgendwas mit denen zusammen machen möchte. Das war aber mitten in der Vorbereitung und da war mein Fokus dann ein anderer zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Aber ansonsten bisher nicht so viel. Ich habe meistens eigentlich Kontakt mit anderen Leidensgenossen und Genossinnen, würde ich sagen. Genau, aber ich war auf dem Gegenüber nicht so, also ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, ob ich meine das ausstelle, dass man mir DM schreiben kann, weil ich dann auch viele so individuelle Nachrichten, ich hab das Thema nicht verstanden, kannst du mir das nochmal erklären oder
logisch.
Selber so in dem Fokus drin und mein Inneres sagt dann so, ich möchte ja helfen und ich möchte es gerne erklären, aber ich kann das nicht, weil wenn ich damit jetzt anfange, dann schaffe ich nicht mehr das, was ich eigentlich lernen möchte sozusagen. Und dann habe ich immer gesagt, bitte in die Kommentare, da beantworte ich, wenn ich Zeit habe, alles. Aber in den Nachrichten, die ich dann so individuell bekommen habe, die habe ich dann teilweise kaum beantwortet bekommen. Weil es dann
absolut nachvollziehbar. Also ich glaube auch, wenn du damit angefangen hättest, dann hätte es ja nur noch mehr dieser Art der Kommunikation provoziert. Das ist halt so, dass wenn man das öffentlich hat, das kenne ich auch so ein kleines bisschen, wenn man anfängt in den direkten Nachrichten, das ist für dich auch kein Content. Wenn du öffentlich Kommentare beantwortest, ist das für dich ja neuer Content und das passt dann irgendwie rein, aber in einem 1:1-Chat also klingt gar nicht so böse, in Anführungszeichen zu viel Zeit zu investieren, lenkt dich nur ab, produziert ja keinen neuen Content und keinen Wert, auch wenn du natürlich der Person gegenüber vielleicht geholfen hättest, aber du hast Zeit verloren und in der Zeit auch keinen, zumindest auch auf Content-Seite nichts Neues geschaffen. Ja, ja sehr, sehr spannend. Und generell, du hast gesagt, du studierst im Wesentlichen irgendwie auch in dem Bereich. Jetzt bist du eventuell bald Steuerberaterin. Du hast gesagt, Content hast du gesagt und Wissenschaft ist auch nicht deins, aber hast du da irgendeine Perspektive? Wie bist du eigentlich generell zu dem Thema gekommen und was ist dein Endziel am Ende mit deinem ganz normalen Karriereweg, je nachdem, wie normal was denn normal ist, ehrlicherweise, aber abseits des Contents.
Das frage ich mich regelmäßig selbst, was so mein Ziel ist. Also ich habe ganz normal nach dem Abi, obwohl ich war erstmal im Ausland ein Jahr, was auch dann zu meiner Zeit noch fast normal war, das hat da gefühlt jeder gemacht. Und dann habe ich ganz normal BWL studiert. Ich wusste eigentlich, ab der 12. Klasse habe ich gesagt, ich möchte Steuerberaterin werden, weil ich wusste eigentlich nie so genau, was ich werden wollte. Mein Papa, habe ich ja schon gesagt, ist Steuerberater. Ja. Aber der hat nie so gesagt, mach das auch. Aber ich war so, ich hatte mal überlegt, Grundschullehrerin zu werden, habe ich da ein Praktikum gemacht in der 10. Klasse oder so, das fand ich ganz schrecklich, da war ich so auf gar keinen Fall Grundschullehrerin. Und dann mussten wir noch ein Praktikum machen in der 12. Klasse und dann habe ich das bei einem befreundeten Steuerberater von meinem Papa gemacht und da war ich so, nee, das möchte ich zukünftig machen, das hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich beim ersten Tag irgendwie einen Schuhkarton mit Belegen sortieren durfte und den danach buchen durfte, aber danach dachte ich so, nee, das finde ich spannend, das möchte ich werden. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich Steuerberater werden, habe mir erstmal überlegt, okay, in welche Richtung kann das gehen und dann habe ich gesehen, okay, mit Studium ist man eigentlich am schnellsten Steuerberater, also ja, dann macht es ein Studium Sinn. Dann hatte ich mir auch zwischenzeitlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Triale-System angeschaut. Da macht man irgendwie auch
speziell Schleswig-Holstein, aber ich habe meine Ausbildung tatsächlich in Lübeck gemacht, von daher kenne ich das. Also das heißt, für diejenigen, die es nicht wissen, man macht quasi Studium und Ausbildung gleichzeitig.
Genau. Und Praxiszeit auch noch, deswegen Trial.
Ja, deswegen Trial, ja.
Genau, und das hatte ich mir angeschaut, aber dann war ich so, oh, ich möchte eigentlich auch ein richtiges Studentenleben haben. Deswegen
ja, das hättest du dann nicht, ja, genau.
Ja, genau, weil dann ist es nur, es ist ja so Arbeiten und dann schon alles gleichzeitig. Deswegen war auch dein duales Studium war so, nee, ich möchte eigentlich ein richtiges Studentenleben haben. Und dann war eigentlich nur Jura oder BWL. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich mich doch noch umentscheiden möchte und vielleicht irgendwas anderes Betriebswirtschaftliches machen möchte, dann ist eigentlich BWL so, sag ich mal, der einfachere Weg. Und deshalb habe ich dann BWL ganz normal klassisch studiert, auch an der Uni Kiel. Und dann habe ich nach dem Bachelor noch einen Master gemacht. Und da konnte man, also ich weiß nicht, vielleicht für alle, die nicht so ein klassisches BWL-Studium kennen, das ist halt sehr, sehr allgemein. Und man hat da kaum jetzt steuerliche Themen. Also man lernt irgendwie Buchen so ein bisschen. Also wir hatten so ein Fach,
das hieß externes Rechnungswesen 1.
Genau, bei uns hieß das Buchführung und Abschluss und dann hatten wir noch Jahresabschluss. Und Jahresabschluss war dann so HGB-Grundlagen mit Abschreibung und was solche Sachen lernt man da. Genau, das war halt sehr allgemein. Und dann im Master konnte ich dann als Schwerpunkt Steuern wählen. Und da habe ich super, also eigentlich mein ganzes Vorwissen, Steuerwissen her. Und ja, danach wusste ich so, okay, das soll auf jeden Fall bei Steuern bleiben, weil das hat, ja, also finde ich, empfehle ich immer noch in der Uni Kiel auch, hatte ich einen super tollen Steuerprofessor, ja, der das also mit so einer Motivation gemacht hat, dass der auch welche überzeugt hat, die gar keinen Steuern machen wollten eigentlich vorher. Und das, da war ich dann immer so, okay, Steuern ist gut. Aber dann hat sich das so ergeben, mehr oder weniger, dass ich noch eine Promotion zwischenschiebe, quasi bevor ich Steuerberater werde. Also ich wurde quasi gefragt oder, also es hat, ja, hat sich so ergeben, ob ich nicht meine Doktorarbeit schreiben möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist jetzt eine einmalige Chance, wenn ich erstmal als irgendwo in der Praxis bin, dann mache ich das ja nicht mehr, deswegen kann ich das ja jetzt mal machen. Und dann, deswegen habe ich damit dann angefangen. Aber ich wusste halt die ganze Zeit, dass ich nicht nur in dieser Theorieschiene die ganze Zeit bleiben möchte. Deswegen habe ich parallel neben meiner Doktorarbeit noch also ich habe eine 75%-Stelle an der Uni gehabt. Und dann habe ich 2 Tage die Woche bei einer Big-Four-Gesellschaft im Unternehmenssteuerbereich gearbeitet, weil ich wollte halt diesen Praxisteil, brauchte man ja auch für die Steuerberaterprüfung. Genau, das habe ich dann 3 Jahre so parallel gemacht, bis ich dann aufgehört habe, mehr oder weniger bei der Big Four. Da bin ich jetzt noch als Minijobberin angestellt, wenn dann auch irgendwelche Bescheide kommen von Erklärungen, die ich gemacht habe. Bisschen komplizierteren Erklärungen, dann habe ich die irgendwie noch geprüft. Aber ansonsten habe ich gesagt, okay, jetzt erstmal 100% Fokus dann auf die Doktorarbeit. Dann kam ein bisschen was dazwischen, weshalb ich dann eine Pause hatte in der Doktorarbeit. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, die Steuerberaterprüfung wollte ich so oder so nach der Doktorarbeit machen, deswegen mache ich sie jetzt einfach, weil das passte dann gut und dann habe ich gesagt, okay, ich mache sie jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, und die ist jetzt hoffentlich bestanden und dann mache ich jetzt aber noch meine Doktorarbeit fertig, weil das ist ja unfinished business,
genau, das muss
irgendwie noch fertig gemacht werden. Und dann möchte ich eigentlich als Steuerberaterin arbeiten. Aber wie und wo und was, so habe ich mir noch nicht so 100% Gedanken drüber gemacht. Ich möchte eigentlich, also ich könnte mir schon vorstellen, mich irgendwann selbstständig zu machen, aber erstmal noch nicht, würde ich sagen. Also ich würde gerne noch mit anderen Steuerberatern gerne zusammenarbeiten. Ich meine, das kann man auch selbstständig, aber irgendwie fände ich das ganz interessant, nochmal mit anderen, auch von vielleicht Senioren, Steuerberatern irgendwie ein bisschen was zu lernen von denen, die das handhaben, anstatt dass dann gleich so ins kalte Wasser. Also ich meine, ich habe ja ein bisschen Praxiserfahrung, die 3 Jahre und habe natürlich auch bei meinem Papa ein bisschen was mitbekommen, aber irgendwie dann mit dem Titel gleich alles alleine sozusagen zu machen, würde ich jetzt erstmal...
Ja, Ich wollte sagen, du kennst dich mit Sicherheit sehr gut mit Steuerrecht aus, aber genau, ich würde sagen, eine Kanzlei zu leiten, aufzubauen, ist ja dann auch nochmal ein paar Disziplinen mehr, die man dann auch machen muss. Und ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mich selber persönlich sehr, sehr früh selbstständig gemacht. Jetzt nicht in den Steuerbereich, aber dachte ich mir im Nachhinein auch manchmal, es wäre vielleicht gar nicht so doof gewesen. Muss ja nicht lang, aber so 2-3 Jahre mal bei anderen mitbekommen, wie die bestimmte Dinge lösen, wie die sowas wie Honorar verhandeln, wie gewinnt man Mandanten, wie und all solche Sachen. Das sind ja auch Sachen, die man hervorragend einfach lernen kann von anderen, die das halt schon ein paar Jahre länger machen, bevor man dann ins kalte Wasser springt. Deswegen ist es so rein subjektiv von meiner Lebensperspektive. Ich hätte, glaube ich, lieber jetzt rückblickend, lieber noch 2-3 Jahre irgendwo angestellt gearbeitet, als so früh zu sagen, ich mache mich selbstständig und ich weiß alles besser. Es hat am Ende wahrscheinlich länger gebraucht, bis ich es wirklich gut gemacht habe, als wenn ich es gemacht hätte. Aber gut, hinterher ist man immer klüger.
Ja, aber manchmal lernt man, glaube ich, auch ganz schön viel, wenn man so ins kalte Wasser dann stürzt und dann...
Ist anders. Ich glaube, es geht gar nicht so zwingend schneller. Aber ja, die Art und Weise, wie man es lernt, ist eine andere. Aber es gibt da gibt es auch kein richtig und falsch. Aber... schön, dann ist ja, aber der Weg, dann war es ja auch, also ich will nicht sagen überraschend schnell, weil 12. Klasse ist ja auch immerhin, da bist ja nicht mehr jung und klein, aber du hast, glaube ich, ja dann genau über deine Familie einfach schon den Kontakt gehabt und wusstest, was dahinter steckt. Ich glaube, wenn du die meisten 12-Klässler fragst, dann wissen die nicht zwingend, was hinter Steuerberatung steckt. Das ist ja eher so eine Blackbox.
Ich muss aber sagen, ich glaube, nach meinem Praktikum damals, ich wusste auch nicht so, also ich habe ja eigentlich in meinem Praktikum die Tätigkeiten von einer Auszubildenden in einer Steuerangestellten gemacht. Ich habe, glaube ich, auch nicht so wirklich gewusst, was am Ende ein Steuerberat. Also vielleicht schon, aber nicht so, wie ich es jetzt weiß. Aber ich fand es einfach spannend. Ich glaube, das hat mich gereizt, dass man so super viele unterschiedliche Mandanten ja haben kann und dann so Einblicke in deren Zahlen, in deren Unternehmen sieht, und das fand ich so den spannenden Aspekt da dran. Und das so ein bisschen mitgestaltet, ja auch, also jetzt als Praktikantin natürlich nicht, aber so diesen, das fand ich, glaube ich, was mich daran auch gereizt hat.
Persönlich für mich auch definitiv. Also ich wollte ursprünglich im Tourismusbereich, weil auch Schleswig-Holstein, was gibt es in Schleswig-Holstein? Da gibt es Tourismus, es gibt Landwirtschaft und es gibt, keine Ahnung, weißt du besser, aber das sind schon mal 2 große Punkte. Es gibt jetzt nicht so viel Industrie, es gibt auch keine Autozulieferer, es gibt so,
Windenergie, aber sonst, ja.
Windenergie, ja, genau, aber genau, man hat so zumindest auch so die Mandanten ja in einem, zumindest wenn sie regional sind, in bestimmten Bereichen. Und eigentlich wollte ich im Tourismusbereich was machen. Und dann war ich bei einem Steuerberater, der viele Hotels betreut hat, und der hat auch gesagt, du willst nicht Betten machen. Du hast doch eigentlich Interesse an den Zahlen und dann an dem Unternehmen, wie Tourismus funktioniert. Dann solltest du lieber in der Steuerkanzlei für diese Branche arbeiten. Ja, hat mich überzeugt. Deswegen bin ich tatsächlich in der Kanzlei geblieben. Aber es sind letztendlich genau die gleichen Gedankengänge, die du auch geschildert hast. Es ist schon super spannend, weil man dann schon sehr dicht an unternehmerischen und Zahlenentscheidungen ist. Ohne den ganzen Ärger, den man außenrum so hat, Betten wechseln. Das weiß ich noch so. Liebe Grüße an meinen Ausbilder. Den wird er wahrscheinlich nie wieder hören, aber er wird es wissen, dass er mir es damals gesagt hat und mir es damals tatsächlich ausgeredet hat, obwohl ich schon einen Arbeitsvertrag vorliegen hatte von einem Hotel. War keine schlechte Entscheidung, rückwirkend. Okay. Ja, also ich fand es super spannend, auch sehr spannend, mich mit dir zu unterhalten. Jetzt, ich werde es weiter intensiv verfolgen. Ich frage dich nach Weihnachten. Ich will dich nicht vor Weihnachten noch mehr stressen. Aber ich drücke dir natürlich alle Daumen, dass das erfolgreich war. Danke. Und auch die Wege, die Schritte, die danach kommen. Aber ja, ich fand es sehr faszinierend. Ich finde es tatsächlich jedes Mal schön, wenn dann etwas irgendwie einfach gemacht wird. Du strahlst da irgendwie sehr viel Proaktivität aus, indem du einfach das machst das hat mich immer interessiert, warum gibt es das eigentlich bei mir noch nicht, und das dann einfach machst. Hat mich sehr unterhalten, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen hoffe ich sowohl auf mehr Content, als auch drücke ich dir die Daumen, dass das Ganze auch erfolgreich war.
Vielen Dank, ja. Ich hoffe auch. Und das war super spannend auch. Mich jetzt mal am Podcast aufzunehmen.
Ja, für diejenigen, die jetzt bis hierhin mitgehört haben und Interesse haben, Fiona's Weg weiter mitzuverfolgen, find natürlich den Link zu deinem Account dann in der Podcast-Beschreibung, Videobeschreibung auf YouTube gibt es uns ja auch. Einfach in der Beschreibung. Irgendwo ist das dann verlinkt. Und dann herzliche Empfehlung, da vorbeizuschauen und einmal Hallo zu sagen vielleicht. Das wäre eigentlich ganz witzig, wenn wir das in Kommentaren sehen, dass da ein paar von dem Podcast vorbeikommen. Ja, deswegen vielen lieben Dank dir, vielen lieben Dank euch, ihr liebe Zuhörer, Zuschauer, je nachdem, wo ihr uns hört oder seht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss und danke.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/lohnfrage.